Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Und wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio von der Xels Genossenschaft. Michael Schneider vom Vorstand und Tessa Bornemann als Entwicklungskoordinatorin. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Xels, die regionale Genossenschaft. Seit 2019 gibt es. Lasst uns einfach mal die Geschichte ein wenig klären und wofür Xels eigentlich steht.
Ja, sehr gerne. Wir haben 2019 im August diese Genossenschaft gegründet. Initiiert wurde sie von verschiedenen Biobetrieben aus Handel und Landwirtschaft und Verarbeitung. Und wir wurden eigentlich dazu getrieben, dass wir dachten, der Biomarkt wälzt sich derart schnell um und vor allem die großen Handelsketten spielen eine immer bedeutende Rolle und werden die Gesetze neu definieren, was im Naturkosthandel möglich ist und was nicht und was zukünftig möglich sein soll. Und da hatten wir den Eindruck, wir müssen uns zusammenschließen und hatten die Idee und das offensichtlich als einzige bisher in Deutschland, dass wir auch die VerbraucherInnen mit einbeziehen in die gesamte Genossenschaftsstruktur. Das heißt, unseres Wissens nach sind wir die einzige Genossenschaft, die das tatsächlich auf ihre Agenda geschrieben hat, dass Bioerzeuger und Verarbeiter, wie zum Beispiel Bäcker und Metzger, Händler und VerbraucherInnen da in die Mitsprache und in die Organisation unserer Zukunft kommen sollen. Das ist eigentlich das Besondere oder äußerst Bemerkenswerte.
Wie sieht es aus in der Praxis?
Momentan ist es so, dass wir dass man den ersten Vorstand und Aufsichtsrat bestimmen kann, bei der Genossenschaftsbegründung, haben wir den Aufsichtsrat paritätisch besetzt. Das heißt, zwei Händler, zwei Erzeuger, zwei Bauerinnen oder Bauern und zwei Frauen als VerbraucherInnen in der Vertretung. So ist es bei der Bestimmung des Aufsichtsrats, konnte man das so machen. Und durfte man aber nicht langfristig feststellen, die Parität, aber es steht in der Satzung drin, dass das so gewünscht wird, auch dass die nächsten Generalversammlungen das so besetzen, dass wir im Aufsichtsrat, im wichtigsten Kontrollgremium, paritätische Besetzung haben.
Was wird da dann entschieden?
Naja, der Vorstand ist wie bei jeder Genossenschaft für das Tagesgeschäft zuständig. Das heißt, alles, was im Großen und Ganzen aus der Satzung oder aus dem Aufsichtsrat sich ergibt, setzt der Vorstand um. Aber der Aufsichtsrat ist, wenn er gut gemacht wird, und das wollen wir schon tun, wirklich ein wichtiges Aufsichtsgremium, der im Grunde die großen Spuren vorgibt und überwacht. Und insofern ist es sehr wichtig, dass dieser Aufsichtsrat auch paritätisch besetzt ist. Also die nächste Generalversammlung im Juli von uns, da wird auch neu gewählt in Aufsichtsrat und das hoffen wir doch sehr, dass die Genossinnen, die da dann kommen, auch das eine gute Idee finden weiterhin.
Was sind die großen Spuren, die Sie angesprochen haben?
Naja, die Zeiten zeigen ganz besonders, wie anfällig unsere regionale Versorgungsstruktur ist. Oder eigentlich nicht mehr da ist. Also wir merken das im Biobereich, geht alles noch viel schneller, aber der Strukturwandel wird ähnlich vehement wie im konventionellen Handel durchgeführt. Nur tatsächlich innerhalb nicht 50 Jahren, sondern eher 10 oder 15 Jahren. Also es geht alles sehr schnell und die regionale Versorgungsstruktur ist jetzt schon hochgradig gefährdet. Im konventionellen Bereich findet sie praktisch nicht mehr statt. Also ganz prominentes Beispiel momentan ist die Schlachthofgeschichte in Rottenburg. Alle haben es schon mitbekommen. Da sind wir auf dem besten Weg, die letzte Struktur des kleinen Schlachthofs in der Region zu zerstören. Balingen ist schon raus. Die haben ihren geschlossen auf Anfang des Jahres. Metzingen ist raus, Reutlingen schon, Tübingen schon lange. Das heißt, der Kampf geht in Rottenburg weiter. Wenn der auch noch weg ist, dann ist eine riesige Lücke da. Und das ist ein gutes Beispiel, weil es sehr prominent momentan in der öffentlichen Diskussion ist. Also die Zerstörung der regionalen Strukturen wird es in ein paar Jahren unmöglich machen, überhaupt noch auszubauen.
Aber bei dem Schlachthof war ja der Rottenburger Schlachthof, gab es ja auch einen Skandal, dass sogar regionale Betriebe auch nicht gefeit sind vor Tierquälerei?
Nein, das war der Gärtringer.
Der Gärtringer. Genau. Aber da haben ja auch Biobetriebe aus der Region auch schlachten lassen.
Absolut, das ist im ganzen Bundesgebiet so. Also werden Biobetriebe in relativ großen Schlachtstrukturen geschlachtet. Also, aber das liegt nicht, und die wissen das alle, das ist ein ganz dünnes Eis einfach. Aber wenn keine Möglichkeiten mehr bestehen, dann kommt sozusagen die Situation so, dass unser Geflügel- und Eierlieferant aus Rothenburg muss bis nach Augsburg fahren, um eine gute Schlachtqualität auf dem Betrieb zu bekommen.
Bis Augsburg?
Ja, es gibt weit und breit im süddeutschen Raum keine Verarbeiter von Biogeflügeln.
Selber machen? Darf man das nicht mehr?
Im Prinzip darf man das schon, aber die hygienischen Anforderungen für dann doch einen relativ kleinen Betrieb sind so immens, dass es derart die Produkte verteuern würde, da schreckt man zuerst mal davor zurück.
Was kann Xels da machen, damit eben diese regionalen Strukturen jetzt auch gerade Beispiel Schlachthof da erhalten bleiben oder vielleicht auch neu entstehen?
Na jetzt, momentan sind wir sehr stark involviert in diese Rothenburger Schlachthofgeschichte. Wir wurden da vor anderthalb Jahren in diesen Arbeitskreis mit eingeladen von der Stadtverwaltung. Insofern sind wir seit anderthalb Jahren da intensiv drin in dieser Frage. Der Stand der Dinge ist so, dass sich die Kämpfe für den Rothenburger Schlachthof am städtischen Standort noch nicht aufgeben, obwohl sie eigentlich verloren haben. Und wir sind von Xels auf jeden Fall der Meinung, dass dieses Schlachthof auf alle Fälle entweder erhalten werden muss oder, was unserer Ansicht nach eigentlich noch besser wäre, sozusagen zwischen dem Dreieck Metzingen, Rottenburg und Balingen ein neuer Schlachthof entsteht. Wir halten das eigentlich für die zukünftigere Idee.
Wer sind da die Entscheidungsträger, mit denen man sich da rumschlagen muss? Ist das der Rottenburger Gemeinderat oder wer spielt da sonst noch alles eine Rolle?
Also in dieser Frage ist eigentlich Kreis und vor allem das Land relativ stark im Hintergrund tätig, sage ich es jetzt mal so. Also die Kämpfer für den Rothenburger Schlachthof am alten städtischen Standort, das sind die einen, das sind Metzger und Landwirte und auch VerbraucherInnen, die da Interesse dran haben. Die Stadtverwaltung wollte immer, und da haben sie auch keinen Hehl draus gemacht, den Schlachthof raushaben aus der Stadt. Und irgendwo im Umland das zu machen, das ging dann, wie alle das ja auch mitbekommen haben, mit dem Dettinger Gemeinderatsbeschluss krachend schief. Man muss vermuten, dass da auch Kommunikationsstörungen dazu beigetragen haben und nicht nur sachlich-fachliche Gründe. Und ansonsten wissen wir auf Landesebene von der Grünen, dass es ein großes Interesse gibt, dass es einen regionalen Schlachthof eigentlich geben sollte. Und den großen Gärtringer Schlachthof, ist ein ganz beliebtes Projekt anscheinend von unserem Agrarminister. Und da geht es jetzt momentan darum, ob diese viele Millionen, die jetzt gemutmaßt werden, irgendwo liegen die bei 8 Millionen Investitionssumme, um den Schlachthof zu erneuern und zu verbessern. Es scheint so zu sein, dass je mehr die Kosten steigen, desto schwieriger wird es politisch durchzusetzen.
Im Hinblick auf eine fleischärmere Ernährung, ist es da nicht vielleicht sogar besser, wenn es weniger Schlachthöfe gibt?
Also wir müssen uns viel fleischärmer ernähren. Also wir müssen 80% des Fleischkonsums runterfahren. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist aber, ob die Tiere, die aus meiner Sicht auch in den landwirtschaftlichen Produktionsprozess zwingend gehören, ob die nicht maximale Tierschutz- und Tierschutzmomenten auch geschlachtet werden müssen. Und das sind die Demeter Metzgerei Grieshaber oder Bierland Metzgerei Almendinger, die da vorangegangen sind, und das gilt es unbedingt umzusetzen. Von daher, wir brauchen unbedingt kleinere Strukturen, viel kleinere. Gärtringen plant jetzt das neue Konzept mit 2000 Schweinen in der Woche, hört sich viel an. Tönnies macht 20.000 am Tag, von daher, das ist immer alles relativ.
Was gibt es da sonst noch für Alternativen? Hier im Balinger Raum gibt es doch einen Bauern, der auf der Weide schlachtet sogar und das als Patent angeboten hat mit seinen fahrbaren Schlachthöfen, die dann quasi, na, was ja auch, glaube ich, ein langer Kampf war, das durchzudrücken.
Ja, das ist ein sehr langer Kampf. Also da geht es auch um den Weideschuss. Das ist noch etwas anders wie die Schlachtung auf dem Hof oder auf dem Betrieb. Wir sind von Kels ganz eng mit einer Initiative verbunden. Da gab es jetzt auch tatsächlich vor Ort Termine mit dem Verein Schlachtung mit Achtung aus dem Balinger Raum, meine ich, ist der. Mit denen haben wir sehr viel Kontakt und da treiben wir sozusagen auch die mobile Schlachtung voran. Das bedeutet aber nicht den Schuss auf der Weide. Das geht aus verschiedenen Gründen, ist das nicht unproblematisch, wie man sich ja wahrscheinlich denken kann. Aber es geht um eine, und das hatten die vor kurzem einen Ortstermin mit verschiedenen Metzger und VerbraucherInnen, wo man so ein Schlachtmobil gesehen hat. Das ist hervorragend. Das ist absolut hervorragend. Und das soll auch im Grundkern der zukünftigen Schlachtung von Tieren sein. Das ist unserer Meinung nach tatsächlich die Zukunft. Aber es wird nötig sein, kleine Schlachthofstrukturen mit genau dieser Verbindung, die dann von den Tieren, die vom Hof kommen, in einem Schlachthof angenommen werden, dass genau dies organisatorisch und auch rein von der Gebäudestruktur her funktioniert. Und das kann alles gut funktionieren.
Wie funktioniert das genau? Was ist das für ein Mobil? Sie waren vor Ort?
Ja, ich war vor Ort und durfte dabei sein und mir das einmal anschauen. Es gibt ein Fressgitter, was auf dem Betrieb steht und wo die Tiere sich daran gewöhnen. Die werden da immer drin gefüttert und wir lernen das so kennen und von daher ist es keine neue Sache für sie. Wenn dann der Schlachttermin ist, dann gibt es noch ein Mobil, was davor gefahren wird. Das Tier wird einfach weiterhin gefüttert, dann steckt es den Kopf sozusagen durch und wird fixiert, aber alles ganz ruhig und wie im normalen Alltag auch. Und dann wird es per Bolzenschuss getötet und anschließend in den Anhänger gezogen zum Ausbluten. Und das ist eine extrem schonende Form der Tötung, denn wenn das Tier sich entschließt, okay, heute möchte ich meinen Kopf nicht da reinstecken und fressen, dann ist es so, dann muss der Metzger einfach wieder vom Hof fahren, ohne dass das Tier getötet wurde. Und von daher, wir waren alle, die dort vor Ort waren, wie gesagt, es waren Metzger, es waren Landwirte vor Ort, Verbraucherinnen, Verbraucher und wir waren alle sehr, sehr überrascht, wie ruhig das abgelaufen ist. Und von daher ist es eine sehr, sehr gute Option für die Schlachtung. Aber man muss natürlich auch bedenken, das ist eine Einzelhoflösung. Es ist nicht für große Tierzahlen an einem Tag geeignet. Und von daher ist es eine super Ergänzung zu einem regionalen Schlachthof. Aber es braucht auch einfach den regionalen Schlachthof, weil auch nicht jeder Betrieb das gewährleisten kann, natürlich mit einer mobilen Schlachtbox zu arbeiten. Und von daher ist es total sinnvoll zu sagen, okay, wir haben für die Betriebe, für die Pilotbetriebe oder die das gerne machen möchten, diese Lösung. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Möglichkeit, seine Tiere zu einem regionalen kleinen Schlachthof zu fahren, der nach hohen Tierwohlkriterien arbeitet. Das ist uns ganz, ganz wichtig, nach Biokriterien und dass die Tiere dort schonend auch den letzten Lebensweg antreten. Und wie gesagt, da soll es dann auch im Idealfall natürlich die Möglichkeit geben, mit einer mobilen Schlachtung zu arbeiten und das zu integrieren, sodass es eine Lösung für alle Betriebe hier in der Region ist, ohne lange Transportwege.
Ja, weil das ist ja das, wo die Tiere im Stress sind, oder? Überhaupt der Transport, und wenn je länger der ist, desto mehr Stress kommt doch auf, oder?
Absolut. Und je größer die Schlachteinheit oder die Gebäudekomplexe sind in der Regel, desto mehr Lärm und Zeitdruck ist natürlich da. Das ist so eine Gemengelage, die sich da entwickelt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die im Grund immer durch einen noch größeren Preisdruck entstanden ist. Also das sind keine bösen Menschen per se, die Metzger, die da arbeiten. Nur der Preisdruck in den letzten Jahren ist dermaßen immens gestiegen, dass quasi, da rechnet man einfach im Cent-Bereich bei Schlachtungen und nicht mehr im Euro-Bereich. Und das ist eine Struktur, die in vielen anderen Wirtschaftsbereichen ja auch immer sozusagen nach unten weitergegeben wird. Und ganz unten steht das Tier. Und dann kann man über Tierwohl reden, so viel man will. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, wir müssen uns tierschutzgerechte Haltungen und Schlachtungen einfach wieder leisten, um der Tiere willen. Und das andere, ich nehme an, viele Zuhörer finden jetzt das völlig komisch, über Schlachterei zu reden. Deshalb will ich auch nochmal klar betonen, Bioerzeugung oder Biolandwirtschaft heißt viel weniger Fleisch. Das heißt, viel teureres Fleisch und eine Tierhaltung und eine Tier, Schlachtung die höchsten, allerhöchsten Kriterien entspricht. Und wir sind beide und auch von selbst der Überzeugung, das kann alles funktionieren. Aber nicht für 6,99 das Kilo.
Was gehört denn zu Tierwohlkriterien in der jetzt bei Xels zum Beispiel? Oder ist es dann gleich wie insgesamt bei biozertifizierten Betrieben? Oder gibt es da noch auch Unterschiede?
Aber es gibt nicht so viele Unterschiede. Also wenn Sie jetzt von der Haltung her oder Fütterung her denken, sind Bioland und Demeter-Betriebe ziemlich ähnlich. Wenn wir jetzt vom Großvieh oder der Schweinehaltung spricht, da gibt es nicht so große Unterschiede. Auch im Geflügelbereich kann man sagen, da gibt es auch keine wesentlichen Unterschiede. Bei den Kühen ist es so, dass in der Regel die Demeter-Betriebe die Hörner als Pflicht lassen, dass die Hörner nicht entfernt werden bei den Kälbern. Das kommt auch insgesamt immer mehr wieder im Biobetrieb, dass man die Hörner nicht mehr abnimmt, wie man es einfach seit 30, 40 Jahren gewohnt ist. Aber da sind die Unterschiede nicht wirklich signifikant.
Aber auf der Weide steht kaum ein Rind mehr, oder? Das zählt nicht dazu, oder?
Jetzt als Verpflichtung gilt es nicht, aber die politische Entscheidung ist getroffen worden, dass in den nächsten Jahren Weidehaltung auch für Großvieh Pflicht wird. Aber die Übergänge sind natürlich lang. Prinzipiell halten wir und ich glaube auch die meisten, die ich kenne aus den Verbänden, das für zwingend notwendig, das zu tun. Es gibt keinen Grund, Kühe einzusparen die ganze Zeit. Wobei man auch sagen muss, die Laufstallhaltung, die sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, sich sehr gut entwickelt hat als offene Stelle. Das war, als ich Landwirtschaft studiert und gelernt habe, war gar nicht denkbar, dass man im Grund Kuhstelle hat mit einem Dach und sonst nicht mehr viel. Das war überhaupt nicht denkbar. Aber das wird kommen, ganz sicher. Und das führt immer, und das muss man auch klar sagen, in anderen Bereichen, in Österreich zum Beispiel, sieht man das schon sehr stark, wo die Rinderhalter- oder Milchkuhhalterstruktur vor allem in bergigen Lagen ja nur sehr gering ist. Die haben 6 Kühe, 7 Kühe. Also wirklich kleine Strukturen. Und da haben Biogenossenschaften, Käseverarbeiter Probleme, weil zum Beispiel Hofer, also Aldi, in Österreich seit Jahren vorantreibt, dass sie Biomilch nur noch von Weidehaltungsrinder haben und die Betriebe sind schlicht nicht in der Lage finanziell, ihre 5 Kühe über den Winter im Laufstall zu halten. Das geht nicht. Also das hat immer irgendwie auch wieder eine dramatische Seite im Hintergrund, obwohl ich Ihnen unbedingt zustimme. Aber das sind so die Kehrseiten.
Wie sieht es denn aus eben mit der Finanzierung und auch Förderung, wenn es politische Signale gibt, na, man soll mehr in diese Richtung investieren, jetzt gar nicht unbedingt nur bei der Tierhaltung, sondern auch die Anbauflächen sollen wachsen, Thema Nachhaltigkeit. Welche Signale gibt es da aus der Politik auch für solche Genossenschaften wie Xels?
Also wir hatten jetzt erst vor ein paar Tagen mit der Frau Braun von den Grünen, die im Rottweiler Raum als Spitzenkandidatin unterwegs ist, längeres Gespräch. Es ist einfach so, die Euphorie, die momentan besteht, dass man 30-40% Bioanbau bis 2030 umstellen will. Das ist eigentlich fast nicht möglich, das zu tun. Das wäre eine Verdreifachung der Geschwindigkeit bezogen auf die letzten 30, 40, 50 Jahre. Wenn man das tatsächlich politisch will und was natürlich wünschenswert wäre, dann muss man fragen, wie soll das überhaupt funktionieren? Also wie kann man denn, also schnell umstellen ist das eine, da wird man viel finden, wenn es gefordert wird, viele Bauern, aber wer kümmert sich um die Vermarktung? Und da sehen wir von Xels und auch viele Verbände sind da wirklich schon sehr in Sorge, dass unglaubliche Gelder eingespeist werden in die Umstellung von Betrieben, was in Ordnung ist, aber sozusagen der Flaschenhals dann da entsteht, wer verarbeitet, wo sind die Kapazitäten, diese Mengen zu verarbeiten und vor allem, wer verbraucht es, also welche Möglichkeiten gibt es, um diese deutlich größeren Mengen an Lebensmitteln, die dann hoffentlich im Biobereich erzeugt werden in Baden-Württemberg, wer nimmt es denn ab? Und da gibt es schon allergrößte Sorgen von Seiten der Landwirte und Verarbeiter, dass es nicht funktioniert. Und das heißt, das Problem ist, dass seit ich im Geschäft bin, das sind 30 Jahre, wird immer öffentliches Geld in die Umstellung gelegt und gesetzt. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen in Verarbeitung, aber der Handel wird der Flaschenhals werden. Und ich glaube politisch, nicht weil ich jetzt Händler bin, politisch muss entschieden werden, dass die gesamte Infrastruktur gefördert werden muss. Also, dass die Automobilkonzerne 5 Milliarden fördern für eine Infrastruktur von Ladestellen, das findet alle Welt normal. Also alle finden, dass die das fördern dürfen. Wenn wir aber sagen, im Bio-Lebensmittel brauchen wir Förderung in der Verarbeitung und Vermarktungsstruktur, dann sagen die meisten, nee, das sind Unternehmen, die sollen mal schauen, wie sie da am Markt zurechtkommen. Und das ist völlig absurd. Und wenn das so vorangetrieben wird, wie es jetzt vorangetrieben werden soll, gibt es in 10 Jahren spätestens totales Chaos.
Also glauben Sie, der Markt reicht nicht aus oder er wird nur nicht richtig beworben?
Er wird nicht erschlossen. Also er wird nicht ausreichend erschlossen. Und vor allem das Größte, was überhaupt nicht wirklich erschlossen wird, ist die Aushausverpflegung. Das ist ein Riesenthema. Sie kriegen nirgends so viel Tausende und Abertausende von Essen über den Tresen wie in der Aushausverpflegung. Allein in Tübingen würde ich mal schätzen, Mensen und Kantinen, ich weiß nicht, aber ich würde sagen, da kommen 30.000 Essen locker zusammen am Tag. Also das ist jetzt eine reine Mutmaßung. Aber wenn das stimmen würde in der Größenordnung und gleichzeitig 98.000 Einwohner, dann würde ich sagen, wo geht es eigentlich schneller? Aber dazu muss die Diskussion geführt werden, ob es nötig ist, dass Kantinenessen für 3,80 gedeckelt wird oder ob man nicht sagen muss, okay, das muss 6,50 kosten, dann muss die öffentliche Hand, wenn sie das eine gute Idee findet, einfach drauflegen und sagen, uns ist das so wichtig. Und der Schritt, wenn der nicht gezogen wird, also wir sind von Gesetz der Meinung, dass es einer der alles entscheidenden Fragestellungen wird, ob man massiv und zwar wirklich nennenswert in die Außerhausverpflegung investiert. Und da sind natürlich Stadt und Land und Kreis ganz vorne mit dabei. Die sind Betreiber von Kantinen und Mensen.
Aber gab es da nicht für die Schulmensa-Ausschreibung jetzt dementsprechende Bedingungen, die dann schon einen hohen Bioanteil auch vorgeschrieben haben?
Naja, hoch ist natürlich relativ. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht ganz genau, was jetzt Tübingen ausgehandelt hat. Ich weiß die Zahl tatsächlich nicht genau. Ich würde mal sagen, 15% oder 20%. Hört sich zuerst mal ganz super an. Das kann man aber mit einigen Tonnen Möhren und Kartoffeln erledigen. Das heißt, die Verarbeiter setzen dann auf die Massenware, die sie im Biobereich auch relativ vergleichsweise günstig bekommen und haben dann sozusagen ihr Gewichtsvolumen, das wird dummerweise über Gewichtsvolumen definiert, aber das ist natürlich auch nicht zufällig, sondern man versucht einfach die Zahlen zu, ich sage jetzt mal, positiv darzustellen und die Verarbeiter oder die potenziellen Caterer, die das machen, nicht allzu sehr zu verschrecken. Aber die Diskussion muss auf der Kostenebene geführt werden, unbedingt. Also ich würde sagen, in 10 Jahren ist eine nahezu komplette Versorgung der Tübinger Mensen und Kantinen in Bio und regional möglich, wenn man es will. Also es gibt gute Beispiele, wie München zum Beispiel, haben auf 100% Bio umgestellt. Zu diesen Menschen haben wir auch einen engen Kontakt, zu dem Herrn Geiger. Das heißt, das geht, wenn man es will. Aber man muss in die öffentliche Diskussion gehen.
Und dann muss man viel Geld in die Hand nehmen auch, was die öffentlichen die Städte darben ja jetzt auch ein bisschen. Und hapert es noch? Oder? Ja. Und wie kann das dann verteilt werden, dass es auch fair, sozial irgendwie auch legitim erscheint? Nicht, dass sich dann durch solche, ja, wenn dann Subventionen dann in die Außerhausverpflegung, wie Sie jetzt sagen, fließen, dass da auch wieder halt eine Bereicherung auch stattfindet? Wie kann man das verhindern?
Ach, ich glaube, das geht schon ganz gut. Man muss den Speisezettel extrem umstellen. Man muss viel mehr saisonal kochen. Also das asaisonale Kochen macht die Geschichte einfach auch so teuer. Das ist schon ein langer Weg, aber man muss schon sagen, die vegane Welle, die ist ja durchaus ernst zu nehmen und die vegetarische sowieso. Und das finde ich auch persönlich wirklich genau die richtige Diskussion, die man da antreten muss. Aber der Weg ist eigentlich begonnen auf eine Art. Und wenn die Zahlen stimmen, dann ist die junge Generation durchaus da hochsensibel, was Ernährung betrifft. Ich kenne selber wirklich ein halbes Dutzend junge Menschen im Vergleich zu mir, die sagen, ich mache vegan oder vegetarisch als mein Hauptdings. Das heißt einfach, da geht schon was voran und jetzt muss man in den Köpfen der Minzenbetreiber und auch der Stadtverwaltung praktisch klar machen, wir müssen 80% vegane, vegetarische Ernährung. Das ist unser allererstes. Das ist auch ökologisch absolut sinnvoll, das zu tun. Aber das gibt auch bei den Eltern durchaus Überzeugungsarbeit, dass sie nicht Angst haben um die Ernährungssituation ihrer Kinder. Aber ernährungsphysiologisch geht es natürlich auf jeden Fall. 1-2 Fleischportionen ist mehr als ausreichend in der Woche. Und das stärkt natürlich auch die regionale Lebensmittelstruktur. Das muss man schon klar sagen. Wenn man keine Angst davor hat, dass wir uns trauen, unser Ernährungsverhalten umzustellen, was aus unserer Sicht ökologisch unbedingt erforderlich ist, dann kann man den Weg getrost gehen. Und es wird mit 3,50 nicht gehen. Es wird einfach nicht möglich sein.
Aber der Aufschrei, wenn es in der Kantine keine Currywurst mehr gibt, das gab es ja immer. Und diese Angst vor der Bevormundung, wie es dann immer auch so schnell geht. Wie erreicht man da ein Umdenken?
Naja, das kostet schon viel Arbeit und auch viel Überzeugungsarbeit. Wir sind beide, die Frau Bornemann und ich, im Ernährungsrat in Tübingen. Also ich bin im Fachbeirat und du bist im Ausschuss gerade für Außerhausverpflegung. Mhm. Also wir sind da ziemlich aktiv dabei und wir können sozusagen unsere Expertise da auch einbringen. Und wir wissen vom Herrn Geiger aus München, dass das natürlich auch für eine Großstadt geht. Und warum soll es dann in Tübingen nicht gehen? Aber sie kommen nicht umhin um die Fragestellung, dass das Essen wertvoller werden muss und teurer werden muss. Es führt kein Weg dran vorbei. Aber ehrlich gesagt, die letzten Wochen und Monate, da würde ich jetzt sowieso sagen, wir kommen in ein neues Zeitalter vielleicht sogar.
Um mal vielleicht ein bisschen eine Klassenfrage zu stellen, wenn man das mal so plakativ ausdrücken möchte, was den ganzen Leuten sagen, die eben gerade kein Geld haben, um mehr für Fleisch auszugeben?
Das ist deshalb die Frage habe ich sicher schon 12 Dutzend Mal beantwortet. Und trotzdem ist sie, das meine ich jetzt gerade nicht suffisant, sondern die Menschen, die quasi das Geld nicht haben, um sich Fleisch regelmäßig zu leisten, wenn es doppelt so teuer werden würde, das ist keine Frage der Agrarpolitik, sondern der Sozialpolitik, meiner Ansicht nach. Also die Frage darf nicht verquickt werden, weil das einfach heißt, die Gesellschaft muss die Verantwortung, dass auch die Menschen mit niedrigem Einkommen eine gute Ernährung sich leisten können, muss die Gesellschaft meiner Ansicht nach übernehmen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm zu sagen, Wohngeld wird bezahlt, warum soll nicht Essensgeld bezahlt werden. Also das ist jetzt nicht richtig durchgedacht, aber das kann man natürlich denken. Aber die viel wichtigere Frage ist, wenn Sie sagen, ist es sozial sozusagen gerecht oder kann man das sozial gerecht machen, dann würde ich sagen, vor kurzem hat ein Grüner sehr schlau über die soziale Komponente von billigen Lebensmitteln gesprochen. Und wenn man den Blick etwas über den Tübinger Stadtrand hinaus hebt, dann sieht man, dass die billigen Nahrungsmittel auf dem Globus unfassbare soziale Nöte produzieren, jeden Tag. Und zwar millionenfach. Ob jetzt es die Sklaven sind, die in Brasilien Orangen pflücken, oder die Sklaven, die auf Schiffen Monate, manchmal jahrelang mit Schrimpskutter unterwegs sind und oft jahrelang nicht daheim ankommen wieder. Das heißt, die soziale Frage für Deutschland muss in Deutschland durch Sozialgesetzgebung geklärt werden. Aber die globale soziale Frage, das ist sozusagen eine Frage der unfassbaren Ausbeutung von Menschen im Lebensmittelsektor.
Bevor wir gleich nochmal auch auf die Zeitenwende eingehen, die Sie angesprochen haben, würde ich gerne hier Frau Bornemann nochmal ins Spiel bringen mit Ihrer, Sie sind relativ neu dabei, die erste Hauptamtliche bei Xels als Entwicklungskoordinatorin. Was bedeutet das denn genau und wie, vielleicht auch vorher nochmal, wie sind Sie auf Xels aufmerksam geworden und dann Teil des Teams geworden?
Ja, ich bin vom Hintergrund, habe ich auch Landwirtschaft studiert und war vorher schon in einem Projekt tätig, was sich mit regionalen Wertschöpfungsketten beschäftigt hat. Und nachdem das Projekt endete, habe ich dann die Ausschreibung bei Xels gesehen und habe mir gedacht, wann hat man nochmal eine Chance, bei einer Graswurzelbewegung dabei zu sein. Und so hat es mich aus dem hohen Norden in den Süden verschlagen. Und ja, jetzt bin ich seit Juni letzten Jahres bei Xels und hier in Tübingen. Und ja, meine Aufgabe ist, anderer Name wäre Wertschöpfungskettenmanagerin. Meine Aufgabe ist es, die Akteure, die in unserer Genossenschaft sind, zusammenzuführen. Ja, ich sage mal, ich bin die Mitte des Spinnennetzes zwischen den Verbraucherinnen, Verbrauchern, Erzeugern, Verarbeitern und Händlern. Und ja, versuche den Überblick zu behalten über die verschiedenen Projekte, organisiere Veranstaltungen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Also wir haben ein buntes Programm mit Betriebsbesichtigungen, sowohl in der Bäckerei als auch auf den Höfen, Vorträge, Kinoveranstaltungen, einfach um in Kontakt zu kommen mit der Gesellschaft und einzuladen, bei uns Mitglied zu werden und ja, unsere Idee weiterzutragen und in die Breite zu bringen. Und dann bin ich dafür zuständig, Projekte zu initiieren, Treffen zu organisieren. Also wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, zum Beispiel auch zum Thema Milch, wie können wir regionale Milch erzeugen und verarbeiten, wo gibt es da Potenziale, oder aber auch, wie können wir hier in der Region neue Produkte entwickeln oder Wertschöpfungsketten aufbauen. Also Wertschöpfungsketten meint wirklich vom Feld bis zum Teller, dass wir zum Beispiel ja die kompletten Gemüseernte verarbeiten, nichts auf dem Feld verbleiben muss, nur weil es krumm ist oder eine Möhre zwei Beine hat, und sondern dass wir es vielleicht weiterverarbeiten, dann was nicht mehr durch den Einzelhandel geht, sondern in Suppen verarbeiten und ja, zu gucken, wie können wir da alles verwerten, was hier in der Region produziert wird, an hochwertigsten Lebensmitteln, weil es ist ein Jammer, wenn man sich überlegt, dass kleine Kartoffeln auch selbst vom Bio-Kunden nicht gekauft werden, weil sie zu klein sind und dann vielleicht untergepflügt werden. Und das hatten wir gerade letztes Jahr tatsächlich auch die Situation. Durch das Wetter sind die Kartoffeln viel sehr, sehr klein geblieben. Teilweise wurden sie einfach nur untergepflügt, wo man sich fragt, das ist das beste Bio-Lebensmittel und super lecker. Das darf nicht sein. Und genau, da hatten wir eine tolle Aktion und haben diese Kartoffeln in einer kleinen Tüte verkauft mit der Information dazu, warum sind sie klein und warum schmecken sie, und noch ein passendes Rezept dazu. Und ja, das ist so eine Aufgabe von uns, also auch diese Bildungsarbeit zu leisten und zu sagen, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, hört zu, das ist die Situation in der Landwirtschaft, aber ihr habt total die Macht, ihr habt nämlich die Möglichkeit, mit eurer Kaufentscheidung, mit eurem Konsumverhalten dazu beizutragen, dass wir hier in der Region regionale Bio-Lebensmittel haben, dass wir unsere Erzeuger und Produzenten auch in der Weiterverarbeitung, das sind so tolle Menschen, die für uns richtig, richtig hochwertige Lebensmittel produzieren. Und die gilt es zu unterstützen, weil die so dafür sorgen, dass wir eine tolle Kulturlandschaft haben, in der wir uns gerne aufhalten, dass wir Streuobstwiesen haben. Und ja, das sind Lebensmittel, ja, Wertschätzer. Und genauso können auch die Verbraucherinnen und Verbraucher zu Wertschätzern werden und Beitrag dazu leisten, innerhalb dieser Gemeinschaft, ja, diese Strukturen zu erhalten. Ja, und so ist mein Arbeitsalltag sehr, sehr vielfältig, von Projekten über Treffen initiieren mit unseren verschiedenen Partnerbetrieben und Veranstaltungen machen, wie gesagt. Und wenn jemand anruft, bin ich diejenige, die am Telefon ist oder eine E-Mail schreibt. Und von daher herzliche Einladung, wenn da Fragen sind oder so. Ich bin immer offen für alles.
Was sind die größten Herausforderungen da in der alltäglichen Arbeit?
Ich würde sagen, auf jeden Fall den Überblick zu behalten, weil man fängt morgens mit einer To-Do-Liste an und hat im Zweifel am Ende nichts abgearbeitet, weil es verschiedenes Tagesgeschäft reinkam von Telefonaten und so weiter. Und ja, aber genau, den Überblick behalten und gleichzeitig auch die verschiedenen Akteure, die bei uns Mitglied sind, zu verknüpfen, miteinander ja, weiter im Gespräch zu halten. Die verschiedenen Charaktere, die in der Branche einfach sind, ja, zu jonglieren, sodass jeder hoffentlich glücklich ist. Das ist die Herausforderung.
Wie bringt man die AkteurInnen da am besten zusammen? Was sind da gute Methoden?
Naja, durch Corona-Zeiten sind Präsenztreffen leider ja eher weniger möglich gewesen, eine ganze Zeit lang. Das heißt, wir haben dann doch viel über digitale Austauschformate uns ausgetauscht und Zoom-Meetings gemacht. Das ist teilweise auch sogar besser als Präsenz, weil es schneller möglich und umsetzbar ist, weil nicht jeder von seinem Betrieb irgendwie kommen muss und sich dafür Zeit freischaufeln muss für die Fahrt, sondern man kann sich einfach schnell mal für eine Stunde zusammenschalten. Das ist eine gute Möglichkeit auf jeden Fall gewesen, aber es ersetzt definitiv nicht die Präsenztreffen und wir sind alle sehr, sehr glücklich, wenn wir uns wieder vermehrt und ohne Hintergedanken oder Sorgen treffen können. Dennoch ist auf jeden Fall immer zu beachten der Mangel an Zeit, weil alle unsere Partner machen das ehrenamtlich oder auch der Aufsichtsrat, der Vorstand, alle machen das ehrenamtlich neben ihrem Tagesgeschäft. Und wer ein bisschen sich in der Agrar- und Ernährungsbranche auskennt, der weiß, dass das keine 9-to-5-Jobs sind. Und das heißt, das läuft alles noch obendrauf und das muss man immer beachten und bei jeder längeren Antwort, auf die man vielleicht mal wartet oder auch wenn wir externe Anfragen kriegen und dass es da ein bisschen länger dauert, muss man da einfach Verständnis für haben, weil es ist eigentlich unglaublich, was geleistet wird, gerade bei Excels in ehrenamtlicher Arbeit. Und ja.
Wie bringt man die verschiedenen Interessen da am besten auch in Einklang oder auch welche unterschiedlichen Interessen gibt es vielleicht zwischen Produzent und Händlerin?
Ja, also ich finde das Wichtige ist immer, jeden einmal anzuhören und zu hören, okay, wo sind denn auch die Sorgen und Nöte dabei, weil das ist ja nie bösartig zum Beispiel, wenn es unterschiedliche Interessen gibt oder Meinungen, sondern jeder hat ja irgendwie auch seine Sorgen und Nöten und einfach zu hören, okay, wo sind die und wie können wir die vielleicht auch übereinbringen, und dann ist es unabdingbar, sich einmal zusammenzusetzen. Also es funktioniert nicht, wenn ich jetzt mit Produzent A spreche und er erzählt mir, was er für Ideen und Gedanken hat und dann trage ich das an, weiß ich nicht, Verarbeiter B weiter und soll dann das wieder rückkoppeln. Also das geht eine Zeit lang und da muss man sich aber einmal zusammensetzen und das Projekt, wenn es sich zeigt, dass es ein Projekt werden kann, dann gemeinsam weiterentwickeln, ein gemeinsames Treffen. Also der gemeinsame Austausch ist da einfach wichtig.
Wo sind da vielleicht die Grenzen des Wachstums dann auch? Wie groß kann Xels werden? Wie viele Leute können da Mitglied werden und dann auch mitsprechen wollen?
Mitsprechen. Also das ist in der Genossenschaft ja toll geregelt, dass jeder ein Stimmrecht hat. Also das heißt, in der Generalversammlung ist jedes Mitglied sozusagen mit seiner Stimme dabei. Wir wünschen uns noch ein großes Wachstum, weil es ist wichtig, dass wir in die Fläche kommen, dass man uns wahrnimmt. Weil wir in der wir wollen was in der Region verändern. Um etwas in der Region verändern zu können, brauchen wir eine große Unterstützung und ein großes Rückgrat. Und je mehr Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, ey, das ist eine klasse Sache, mir ist es wichtig, wo meine Produkte herkommen, und mir ist es auch wichtig, dass der Bauer nebenan in meinem Dorf auch in 10 Jahren noch besteht und mir ist es wichtig, dass ich zu meiner Bäckerei gehen kann und einfach weiß, ich gehe in den Laden und meine Bäckereifachverkäuferin, die weiß, ich nehme jeden Morgen 3 normale Brötchen. So. Also dieser persönliche Bezug, der geht halt total verloren, wenn wir nicht mehr diese regionalen Lebensmittelhandwerker haben und Erzeuger. Und von daher ist da keine Grenze nach oben. Wir freuen uns über jeden, der sagt, jo, das ist eine gute Sache und ich leiste meinen Beitrag dazu und ich übernehme auch Verantwortung für meine Region. Das muss man sich natürlich auch klar machen. Also möchte ich mich ausruhen und hoffen, dass es in 10 Jahren immer noch so ist oder möchte ich sagen, nee, ich bin verantwortungsbewusster Konsument und Konsumentin und ich bin dabei bei der Gemeinschaft.
Wie kann man Genossin werden?
Das ist sehr, sehr einfach. Wir haben einen Antrag bei uns sowohl auf der Website als auch in unserer Broschüre oder man schreibt mich an und dann sende ich das gerne zu und dann erwirbt man einen Genossenschaftsanteil und es gibt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, der zu zahlen ist und so ist man dann bei uns Mitglied. Also das geht ganz unkompliziert.
Wie teuer ist ein Anteil und wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag?
Ein Anteil sind 100 Euro, der ist einmalig zu zahlen und der Mitgliedsbeitrag ist auch nochmal 100 Euro pro Jahr, beziehungsweise für Schüler und Studenten sind es dann 20 Euro.
Die Xels Genossenschaft hier im Radio und Sie haben eben die Zeitenwende angesprochen. Da geht es darum, wahrscheinlich die Pandemie hat viele Sachen offenbart und jetzt auch der Krieg, was globale Wertschöpfungsketten angeht, die ihre Probleme ja einfach zeigen. Wie haben Sie das jetzt verfolgt quasi und was bedeutet das auch für Sie?
Naja, wir von Xels das haben wir jetzt ja auch schon erklärt. Wir sind für die regionale Lebenswirtschaft, um die aufzubauen. Das treibt uns sozusagen an. Und das, was wir jetzt in der Welt insgesamt sehen, lässt uns erahnen, wie fragil dieses globale Lebensmittelbeschaffungs- und auch Chip-Beschaffungssystem geworden ist oder immer schon war. Nur jetzt brechen ein paar Parameter oder Glaubenssätze weg und plötzlich die Situation vollkommen anders aus. Wer hätte vor einem Vierteljahr gedacht, dass Dinge so schnell in so rasanter Geschwindigkeit vollzogen werden? Auf eine ganz gruselige Art bestätigt uns das. Und da sind wir nicht froh drüber. Froh drüber sind wir, dass wir schon vor ein paar Jahren intensiv über diese Idee nachgedacht haben. Und was uns ganz besonders angetrieben hat, war, dass wir gedacht haben, wenn wir nochmal Jahrzehnte damit verbringen, dass die Bauern auf die VerbraucherInnen einschlagen und die VerbraucherInnen /BUND/NABU auf die Landwirte einschlagen, dann wird es zu nichts anderem führen als zur weiteren Konfrontation und wird weiterhin den Strukturwandel in der Lebensmittelbranche voranbringen. Und wir dachten, wir haben keine Zeit dafür. Das hat uns auch eben dann praktisch zu dem Entschluss gebracht, wir müssen alle vier beteiligten Gruppen an den Tisch bringen. Und insofern ist das natürlich eine kleine Zeitenwende, nicht so eine große womöglich, die jetzt auf uns zukommt, aber es ist schon auch eine Zeitenwende, weil das bedeutet, zum ersten Mal wird versucht, die Interessen der verschiedenen Menschen an diesem Lebensmittelgesamten Ganzen auszugleichen. Also, und wir machen das Erlebnis auch jetzt schon in den Runden der letzten Jahre. Es gibt derart viel Unwissen in der Verbraucherinnenschaft, ohne als Vorwurf das zu nehmen, sondern einfach, das sind völlig unterschiedliche Orbit, die da besetzt sind und die Menschen verstehen sich nicht. Also, die Landwirte verstehen die Verbraucherinnen nicht und umgekehrt. Und der NABU versteht die Landwirte nicht und die Landwirte verstehen wiederum die Händler nicht und die Händler haben sowieso immer eine andere Meinung und wir können uns das nicht erlauben. Also wir müssen als allererstes, und deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen begreifen, dass wir sie als Genossinnen brauchen. Wir müssen ins Gespräch kommen. Wenn wir nicht ins Gespräch kommen, können wir keinen Bedarf entwickeln, den der andere oder die andere formuliert. Wenn wir das nicht kennen, wenn wir das bisher eher misstrauisch beachtet haben, also eher misstrauisch, was wollen die Bauern schon wieder? Immer noch größere Traktoren, wir sehen es doch alle auf dem Acker. Das heißt, die Zeitenwende, die jetzt womöglich im ganz großen Stil eingeläutet wird, müssen wir unbedingt, und da hoffen wir einfach auf Unterstützung, in der Region aufbauen. Und die Region heißt ja Neckaralb, der Untertitel heißt Ökologische Genossenschaft Neckaralb, weil sie fragten, was das Wachstum bedeutet. Also Neckaralb bietet viel Lebensmittelproduktion, viel Lebensmittelhandwerk noch, viel Menschen, die auch vergleichsweise viel Geld haben. Und da würde ich sagen, wenn wir es hier nicht schaffen, Leute zu motivieren, ihren Obolus dafür zu geben, dann wird es sicher auch sonst schwierig. Und Neckaralb ist deshalb für uns so eine innere Begrenzung, weil es erstens ein charmanter Raum ist, den viele irgendwie assoziieren können und weil es auch klar macht, es geht uns wirklich um eine regionale Resilienz. Und wenn die aus dem Schwarzwald, Barkreis oder sonst wer das auch eine gute Idee finden, dann sollen sie es auch machen.
Selz, nochmal den Namen bitte.
Ja. Ja, das ist für Menschen wie die Frau Bornemann schwierig zu verstehen, was Gesetz bedeuten soll. Das ist ja für die Schwäbinnen und Schwaben unter den ZuhörerInnen einfach das Wort für Marmelade, das sagt man so. Und man schreibt es natürlich nicht mit X, das ist uns schon auch, also nicht, dass wir da nicht zurechtkommen würden mit der Rechtschreibung, sondern das war uns schon klar, mit X wird es natürlich nicht geschrieben, sondern mit G im Zweifelsfall. Wir haben uns für Xels als Idee entschlossen, weil es doch ein sehr schönes, auch vom Laut her ein schönes schwäbisches Wort ist, sehr, sehr schwäbisches Wort ist, weil es auch bedeutet irgendwie so vieles wird zusammengemischt, viele Früchtchen kommen in den Topf. Uns wird für dauerhaften Genuss wird's produziert. Das sind alles so schöne Bilder und so finden wir so charmante Bilder, wo man sich einfach emotional auch, das findet man, glaube ich, gut. Und das X haben wir ehrlich gesagt deshalb gewählt, wir wurden da von einer tollen Frau beraten. X ist ziemlich wild als optisches Zeichen und hat den großen Vorteil, dass man bei der Google-Suche immer an erster Stelle kommt. Weil so verrückt schreibt niemand Gesetz. Und das ist in diesen Tagen ein ganz wichtiges Phänomen. Also wer uns sucht, findet uns, ohne dass er auf die zweite Seite scrollen muss.
Wie kommen Sie mit dem Begriff klar und mit dem Schwäbischen jetzt als Neutübingerin?
Ja, doch, es hat relativ schnell, habe ich mich da gut eingefunden. Und das Gute ist ja immer, wenn ich irgendwas nicht verstehe, ich frage einfach immer nach. Aber das Reinhören hat ganz gut funktioniert. Und so wie ich mich im Norden mit dem Moin sehr schnell angefreundet habe, habe ich mich hier mit dem Schwäbischen sehr schnell angefreundet und fühle mich hier sehr wohl und wurde sehr herzlich aufgenommen. Und bin sehr zufrieden hier.
Wagen wir noch einen kleinen kurzen Ausblick zum Ende. Welches sind Ihre Herzensthemen oder Ihr Herzensthema für die nächste Zeit, wenn es eben auch um Inhalte geht?
Also wo wir, die Themen hatten wir auch schon kurz erwähnt. Also die regionale Schlachthofgeschichte ist für uns ganz wichtig. Ernährungsrat ist für uns ganz wichtig, außer Hausverpflegung als Kernthema der nächsten Jahre. Ist uns sehr wichtig. Wir sind in der regionalen Milchverarbeitung sind wir dran. Und jetzt gerade denken wir über Nudelproduktion nach, die wir aufbauen könnten. Es ist in der Schlaufe sozusagen, wer viele neue Produktionsmöglichkeiten in unserer Idee. Es wird zum Beispiel doch recht viel Bioland Soja hier im Neckartal mittlerweile angebaut. Warum sollte man dann in 2-3 Jahren selber Tofu herstellen und nicht die Soja nach Freiburg, wie es bisher geschieht, senden? Und so sind im Grund Konserven, es gibt praktisch keine Konservenverarbeitung mehr, sowohl Sauer- als auch Süßkonserven gibt es in der ganzen riesigen Region nirgends mehr. In Tübingen gab es mal einen Essiggurkenverarbeiter oder halt einen Sauerkonservenverarbeiter. Das heißt nicht, dass das nicht alles möglich wäre, nur man hat es einfach verlagert, weil es in Norddeutschland um 2 Cent billiger das Gurkenglas zu haben ist. Also das heißt, wir denken, es muss ganz dringend in die Verarbeitungsinfrastruktur investiert werden. Menschen für die kurzen Wege auch das Material sozusagen sensibel machen, dann sind wir natürlich durch Gärtner auch in Kontakt. Wir wissen, dass wenigstens ein Viertel der Ernte überhaupt nicht in Verkauf geht, weil es gleich aussortiert wird, weil zu groß, zu klein, zu krumm, so irgendwas. Das heißt, mindestens ein Viertel bleibt auf dem Acker oder geht auf den Kompost. Auch da gibt es ein riesen Potenzial an Verarbeitungsmöglichkeiten, wo man einfach sagt, die krummen und die zweibeinigen Karotten, wie die Frau Bornemann gesagt hat, die müssen zwingend in Verarbeitung gehen. Die müssen verarbeitet werden zu Suppen, zu Soßen, zu Eintöpfen, zu was weiß ich alles. Das ist das, wir haben ungefähr gefühlt 1000 Aufgaben und wir wünschen uns sehr, dass wir trotz Pandemie oder gerade wegen Pandemie einfach noch mehr Genossinnen und Genossen werben, weil man sich viel besser fühlt bei einer guten Idee, wenn das in die Fläche einkommt. Also wenn Menschen sagen, gut, 100 zum einen Mal und 100 pro Jahr, das will ich mir leisten. Ich weiß nicht, was ein Beitrag beim Tennisverein kostet, aber ich vermute eher über 100 Euro im Jahr. Und das ist eigentlich sozusagen momentan unser Hauptdilemma. Wir haben dermaßen viele Aufgaben. Ich habe zurzeit 50, 60 Stunden im Monat nur für Gesellsarbeit, ehrenamtlich. Und wir haben nicht die Möglichkeit und nicht die Gelegenheit, in die Fläche mit den Menschen zu reden und sie davon zu überzeugen, dass es die Zukunft im Lebensmittelwirtschaft nur gemeinsam geht.
Ganz kurz noch, was ist Ihr Lieblingsprodukt aus der Region?
Oh Gott, es gibt so viele leckere Produkte, aber ich würde sagen, die Milchprodukte vom Tennental sind schon ganz, ganz weit oben. Leckerster Käse, Quark von unserem Partnerbetrieb ist auf jeden Fall und Ich liebe die Backwaren vom Bäcker Berger. Das ist auf jeden Fall, genau.
Vielen Dank, Frau Bornemann. Vielen Dank, Herr Schneider, für Ihre offenen und ja auch informativen Worte. Dankeschön und alles Gute für die Gselz-Genossenschaft.
Dankeschön, ja, wir bedanken uns auch ganz herzlich für die Einladung.
Sehr gerne. Und das war das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und in der Wiederholung nochmal am Samstagmorgen zwischen 6 und 8 und alle Wortbeiträge, auch dieses Interview in voller Länge nachzuhören und dauerhaft auch herunterzuladen auf wüste-welle.de. Das nächste Lokalmagazin gibt es am kommenden Montag von 10 bis 12. Und dann ist es Teil des Sonderprogramms zum Internationalen Tag gegen Rassismus. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.